Hallo und herzlich willkommen zu Asien aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan.
Und ich bin Alina. Wie immer bringen wir euch auch in dieser Episode die relevantesten Nachrichten aus der Region sowie ein spannendes Expertengespräch mit Herrn Ansgar Graf, Direktor des Medienprogramms Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und wir haben über die Rolle von Journalistinnen und Journalisten in der Region gesprochen.
Das Gespräch lohnt sich in jedem Fall, aber zunächst widmen wir uns wie üblich den Nachrichten. Alina, was ist dir in den letzten 2 Wochen insbesondere aufgefallen?
In der letzten Woche hatte ich ja schon von den Naturkatastrophen, unter anderem in Pakistan, aber auch China und Afghanistan berichtet. Und leider gehen die Naturkatastrophen in Asien weiter. Diesmal sind Japan und Taiwan besonders betroffen gewesen. In Japan wurden mindestens 2 Menschen durch einen Taifun getötet. Infrastruktur wurde zerstört, wodurch viele Menschen auch vom Elektrizitätsnetz abgeschnitten waren. Taiwan wurde hingegen von einem Erdbeben erschüttert, bei dem über 100 Menschen verletzt wurden. Aber auch abgesehen von den Naturkatastrophen gab es ja einige Unruhen in Südostasien unter anderem. Was war denn da los, Jan?
Ja, danke Alina. Schrecklich mit den Naturkatastrophen. Ich erinnere mich auch, mein erstes Erdbeben habe ich erlebt, als ich mal in Taiwan war. Schreckliche Angelegenheiten. Aber die Unruhen, die du ansprichst, genau. Ich wollte den Fokus auf Indonesien legen, denn auch dort kämpft man, wie in weiten Teilen der Welt, mit steigenden Energiepreisen und generell sehr hoher Inflation. Die Regierung hatte einige Schritte zur Entlastung unternommen, ja auch den Export von Palmöl eingeschränkt und so weiter. Aber am vergangenen Wochenende wurde dann nochmal klar, wie prekär die Situation dort ist. Präsident Joko Widodo oder Jokowi, wie man ihn auch nennt, hatte Benzinzuschüsse zurückgeschnitten, weil man sich diese Unterstützung einfach nicht mehr weiter leisten konnte, sagte er, was zu Preissteigerungen von etwa 30% geführt hat. Der Benzinpreis in Indonesien wird von der Regierung niedrig gehalten, aber jetzt sagte Jokowi, der Haushalt sei eben nicht groß genug, um weitere Preissteigerungen abzufedern. Dann haben Tausende in Jakarta direkt protestiert und forderten, die Entscheidung zurückzunehmen. Denn zusätzlich zu diesen individuellen Mehrkosten beim Benzin fürchten viele, der Schritt würde auch zu Kostensteigerungen von Lebensmitteln und eventuell auch Massenentlassungen in der Industrie führen. Benzinpreise sind ein politisch sehr sensibles Thema in Indonesien. Auch bei der letzten Preissteigerung, das war 2014, gab es direkt Proteste. Und im Übrigen waren es auch steigende Benzinkosten, die 1998 Massenproteste auslösten und den damaligen Präsidenten Suharto stürzten. Also so weit kommt es natürlich sicherlich dieses Mal nicht, aber es zeigt jedenfalls, dass Indonesien ganz klar in einer sehr schwierigen Situation ist und der eigentlich sehr beliebte Präsident Jokowi musste hier tatsächlich einiges an politischem Kapital investieren.
Ja, vielen Dank, Jan. Ich würde jetzt den Blick nochmal nach Zentralasien richten, denn da hat sich fast schon eine Sensation ergeben. Denn nach 2 Jahren ohne öffentliche Besuche außerhalb Chinas ist der Präsident der Volksrepublik Xi Jinping nach Usbekistan und Kasachstan in Zentralasien gereist, um dort nicht nur am 22. Treffen der Shanghai Cooperation Organization teilzunehmen, sondern auch, um mit Wladimir Putin und den Staatsoberhäuptern von Usbekistan und Kasachstan zu sprechen. In ihrem Austausch bekräftigten Putin und Xi die Freundschaft und die gegenseitige Unterstützung ihrer beiden Länder. Und für Putin ist das natürlich ein sehr wertvolles Zeichen, um international nach der Invasion der Ukraine nicht als isoliert zu erscheinen. Xi Jinping unterstützt zwar generell das anti-amerikanische und anti-europäische Narrativ Putins in Bezug auf den Krieg, er ruft aber gleichzeitig auch alle Beteiligten zu Friedensbemühungen auf und für chinesische Verhältnisse kann das fast schon als milde Kommunikation gewertet werden. Und es scheint, als wolle China im Ukraine-Krieg nicht zu sehr zwischen die Fronten geraten. Auch wenn China nicht gegen die internationalen Sanktionen zum Handel mit Russland verstößt, so haben sich die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder seit Kriegsbeginn deutlich intensiviert. Denn China schließt Marktlücken in Russland, während China außerdem mehr russische Energie einkauft. Was ist jetzt diese Shanghai Cooperation Organization, zu dessen Anlass sozusagen sie sich dort in Usbekistan getroffen haben? Die Shanghai Cooperation Organization wurde 2001 ursprünglich zur Terrorismusbekämpfung gegründet, hat sich aber seitdem als Gegenpol gegenüber dem Westen dort in der Region etabliert. Und neben den zentralasiatischen Mitgliedstaaten sowie Russland, China, Pakistan und Iran nahm an diesem Treffen als Dialogpartner auch das NATO-Land Türkei teil. Die ehemaligen Sowjetstaaten Zentralasiens sind weiterhin stark wirtschaftlich abhängig von Russland und teilweise Partner von Chinas Projekt zur Umsetzung der neuen Seidenstraße oder auf Englisch auch der sogenannten Belt and Road Initiative, sowie zum Beispiel Kasachstan. Daher wird die Organisation stark von China und Russlands Interessen dominiert. Ungefähr zeitgleich, ob das jetzt Zufall oder Absicht ist, mag jeder für sich entscheiden, fand ebenfalls ein Treffen von US-Präsident Biden im März diesen Jahres initiierten Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity statt, welches zu mehr wirtschaftlichen Verflechtung von verschiedensten Ländern des Indo-Pazifik-Raums führen soll, also sowohl der Länder untereinander als auch mit den USA. Auffällig dabei war, dass das wichtige Mitgliedsland Indien, einer der Hauptpfeiler zum Handelsausbau, nicht zustimmte. Das sollte allerdings nicht zu sehr bewertet werden, da das generell für Indien aufgrund der Verfasstheit der eigenen Wirtschaft schwer ist, solche Abkommen abzuschließen, zum Beispiel auch das sogenannte ASEP, bei welchem China und auch andere asiatischen Staaten Mitglieder sind.
Ja, vielen Dank, Alina. Sehr interessant, auch weiter zu beobachten, wie sich diese beiden Organisationen weiter entfalten. Und auch insbesondere, dass du Indien erwähnt hast, finde ich interessant als einziges Land, was ja tatsächlich in beiden vertreten ist. Aber zum Abschluss der Nachrichten noch eine kleine Geschichte aus Thailand, die mir aufgefallen ist, die an sich vielleicht keine unfassbar Wahnsinnsnachricht ist, aber trotzdem sehr, sehr interessant, denn es geht im Wesentlichen um den Einfluss des Königs Vajiralongkorn oder Rama X, der gerade ja in Deutschland nicht unbedingt ganz unbekannt ist, auf das politische Geschehen in Thailand. Also was ist passiert? Das Parlament hatte eine vom Kabinett angefertigte Gesetzesänderung verabschiedet, das war schon im Dezember letzten Jahres. Es ging da um das Erbrecht von militärischen Orden, aber das führt jetzt zu weit, worum es eigentlich ging. Aber es wurde jedenfalls mit deutlicher Mehrheit in beiden Kammern verabschiedet. Um das Gesetzgebungsverfahren dann abzuschließen in Thailand, muss der König aber noch innerhalb von 90 Tagen unterschreiben. Was in diesem Fall kurioserweise nicht passiert ist. Man kann also, ähnlich wie der amerikanische Präsident auch, man kann das als ein stilles Veto werten. Es gibt auch verfassungsrechtlich Möglichkeiten in Thailand, das Gesetz dann dennoch endgültig zu verabschieden. Da braucht man dann bestimmte Mehrheiten in den Kammern, um es dann zu verabschieden ohne die Unterschrift des Königs. Aber in diesem bestimmten Fall gab es dann eine neue Abstimmung im Parlament und die Gesetzesänderung wurde total abgeschmettert. Also es gab eine Pro-Stimme von allen Parlamentariern. Und der Parlamentarier hatte im Nachhinein gesagt, er hätte wohl den falschen Knopf gedrückt. Also da war das nur am Rande. Man hat in diesem Gesetzgebungsverfahren also das stille Vetos des Königs akzeptiert und dann ja ohne weitere Erklärungen vom Königshaus oder vom König selber diese Entscheidung einfach übernommen. Also nochmal, warum ist das überhaupt wichtig, obwohl es hier jetzt ja um eigentlich eine Kleinigkeit ging? Enorm verkürzt dargestellt ist Thailand eine selbstbezeichnende Demokratie mit dem König als Staatsoberhaupt. Also die gesetzgebende Macht sollte eigentlich vom Parlament ausgehen und nicht so eher absolutistisch vom König bestimmt werden. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer, denn der neue König macht schon von seiner möglichen Kontrolle gezielt Gebrauch, was man im Übrigen auch bei der Verfassungsgebung 2016, 2017 gesehen hat. Da war es noch krasser. Im Wesentlichen hat das Volk eine Verfassung ratifiziert und die wurde dann vor Inkrafttreten, aber nach dem Ratifizieren nochmal leicht vom König geändert und trat dann in Kraft. Das ist nochmal eine härtere Geschichte. Aber im Wesentlichen ist das Problem besonders dann stark, wenn der herrschende König sagen wir mal, nicht überaus beliebt oder nicht unbedingt als unendlich weise und in Anführungsstrichen gut gilt, wie das in Thailand jetzt der Fall ist. Also die demokratischeren Kräfte in Thailand machen sich Sorgen, dass man jetzt durch diese Gesetzgebung in diesem Fall ja so einen Präzedenzfall gesetzt hat und der König sich dann direkt in den Gesetzgebungsprozess einmischt, was ja, sagen wir mal, problematisch ist.
Vielen Dank, Jan. Das ist ja insbesondere so brisant, da der thailändische König innerhalb der Bevölkerung ja immer weniger Unterstützung erfährt, auch weil er sehr viel Zeit außerhalb Thailands, unter anderem in Deutschland, verbringt. Ja, das war's jetzt erstmal mit dem Nachrichtenteil unseres Podcasts. Wie immer beobachten wir die Geschehnisse in der Region für euch weiter und ihr könnt uns auf Facebook und Instagram unter KASPDA oder auf unserer Webseite kas.de/politikdialogasien folgen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen und hier geht es jetzt erstmal mit dem Interview dieser Woche weiter mit Ansgar Graf zu Journalistinnen und Journalisten in Asien. Viel Spaß! Heute im Interview ist Herr Ansgar Graf, Leiter des Medienprogramms für Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und das Medienprogramm hat seinen Sitz ebenfalls in Singapur. Das heißt, Herr Graf und ich sind sozusagen Büronachbarn. Lieber Ansgar, herzlich willkommen zum Interview.
Guten Tag, vielen Dank, Alina.
Wir wollen heute etwas über Journalistinnen und Journalisten und die Medienlandschaft in der Region sprechen. Und die erste Frage, die mir sozusagen in den Kopf gekommen ist, ist, ob sich die Arbeitsweise von Journalistinnen und Journalisten in Asien von der zum Beispiel in Deutschland unterscheidet oder auch von der Arbeitsweise von Journalistinnen und Journalisten in den USA, wo du ja eine lange Zeit gelebt und gearbeitet hast.
Ja, ich glaube, das ist generell deswegen schwer zu beantworten, weil es eben nicht Asien als sich an sich gibt mit einer weitgehend einheitlichen Kultur. Es gibt bestimmte kulturelle Gemeinsamkeiten, die in Asien insgesamt prägend sind, aber trotzdem sind ja die jeweiligen Ausformungen so unterschiedlich, dass ein Journalist in Japan oder in Südkorea, in Taiwan völlig anders arbeitet, als ein Journalist arbeiten kann, sagen wir mal, in China oder in derzeit in Myanmar seit dem Militärcoup und in anderen Ländern, in denen sehr autoritäre Regime herrschen. Und das heißt, in einigen dieser Länder, gerade in diesen erstgenannten westlich orientierten Ländern, da ist der Unterschied in der Arbeitsweise im Newsroom und auch draußen bei der Recherche, beim Führen von Interviews, ausgesprochen gering und in anderen Ländern, beispielsweise China, um einfach mal mit dem zentralen Land in Asien zu starten, da ist es natürlich größer und sehr, sehr grundsätzlich der Unterschied der Arbeitsweise gegenüber westlichen Ländern, USA oder Europa.
Ja, vielen Dank. Da hast du natürlich vollkommen recht. So eine riesige Region Asien und so divers wie sie ist, ist es sicherlich nicht über sozusagen einen Kamm zu scheren. Aber du hast jetzt einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, und zwar die Rahmenbedingungen für Journalistinnen in der Region. Zum Beispiel die Gesetze, aber auch die Einschränkungen. Gibt es da etwas, was besonders hervorsticht und wie sich das dann auch auf die Arbeit, also auf den Output, worüber wird berichtet, in welcher Qualität wird berichtet, niederschlägt?
Ja, also ich glaube, man kann schon von einem gewissen Trend der Shrinking Spaces sprechen, dass in Asien, in vielen Ländern in den letzten Jahren der Raum für freie Berichterstattung sich eher reduziert hat. Das kann man beispielsweise auch sehen, wenn man bei Reporter ohne Grenzen in die Statistiken reinschaut, wo es immer so ein Weltranking der Pressefreiheit gibt. Und da sind viele asiatische Länder in den letzten Jahren ein Stück nach unten gerutscht. Das gilt zum Beispiel für Indien, wo die Situation schwieriger geworden ist. Das ist in den letzten Jahren, nicht erst in den letzten 1-2 Jahren, sondern insbesondere seit der Regierung des vorigen Präsidenten Duterte, auf den Philippinen, da ist es schwieriger geworden und da ist nicht zu erwarten, dass es jetzt unter dem erst vor kurzem ins Amt gewählten Nachfolger Ferdinand Marcos Junior, dem Sohn des früheren Diktators, dass es da jetzt unbedingt leichter wird. Man kann sagen, es gab unter Corona zum einen die Versuchung, der viele eher autoritäre Regierungen gefolgt sind, unter der Überschrift quasi, wir müssen Missinformation, Desinformation verhindern, dass man da die Medien vor diesem Gesichtspunkt eingeschränkt hat. Dann wurde halt gesagt, unsere Gesetze, unsere Maßnahmen gehen nicht gegen die Pressefreiheit, sondern dienen einfach dazu, Fake News zu stoppen. Das hat man zum Beispiel, gab es auch in Usbekistan, wo andererseits aber trotzdem eine relativ große Pressefreiheit da ist, aber wo dann wiederum bestimmte Erschwernisse da sind, also in Zentralasien, dass man Breitbandzugang ausgesprochen teuer für dortige Verhältnisse verkauft. Also da ist dann 2-3% des Durchschnittseinkommens muss man für einen Breitbandzugang verwenden und aufwenden. Und das heißt, wenn man sagt, zwar gibt es keine oder nur wenig an Zensur, dann ist es trotzdem schwierig für die Menschen, sich Informationen etwa aus dem Ausland zu beschaffen. In Kambodscha oder in Malaysia, da gab es genau in diesen Jahren, seit Covid aufkam, neue Gesetze, die es den Regierungen erlaubt, jeden Inhalt zu blockieren, den sie nicht mögen. Und da gibt es zwischendurch immer mal Phasen, also zwischen 2018 und 2020, gerade auch in Malaysia, gab es so eine Form der Liberalisierung und danach wurde es wieder strenger angezogen. In Kasachstan, um jetzt einfach mal nur ein paar Beispiele zu nennen, also eines der anderen zentralasiatischen Länder, da gibt es ein Gesetz gegen quasi Majestätsbeleidigung, das im weitesten Sinne gegen alle kritische Regierungsberichterstattung eingesetzt werden kann, angewendet werden kann. Und solche Rahmenbedingungen haben die Situation dort seit Jahren verschlechtert. Tadschikistan, da ist ähnlich. Gleichzeitig gibt es in der Verfassung immerhin die Garantie der Pressefreiheit. Und so könnten wir jetzt quasi durch viele dieser asiatischen Länder gehen und sehen, dass es dort unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, aber insgesamt die Räume für freie Berichterstattung geringer werden. Und ich komme dann vielleicht nochmal zu deiner ersten Frage zurück, weil du gesagt hast, wie unterscheidet sich unterscheidet sich die Arbeitsweise von Journalisten im Westen von der in Asien? Und ich glaube, insgesamt kann man natürlich sagen, dass in Ländern, in denen die Gesetze strikter sind, in denen es Zensur gibt, in denen man Angst haben muss, wenn man kritisch zum Beispiel über die Regierung oder über bestimmte nationale Interessen berichtet, dass man dann in irgendeiner Form Schwierigkeiten bekommt, seinen Job verliert, vielleicht sogar vor Gericht gebracht wird oder gar ins Gefängnis kommt, dass in solchen Ländern natürlich die Bereitschaft zur Recherche, die Bereitschaft, sich erst einmal Fakten zu verschaffen, quasi die Wahrheit nach der Wahrheit zu suchen, die ist natürlich dort weniger ausgeprägt als eben in westlichen Ländern, wo dies möglich ist, oder aber auch in Ländern wie schon zuvor genannt Japan oder Südkorea oder Taiwan oder anderen, wo das auch kein Problem darstellt. Aber so quasi, wenn man weiß, es gibt bestimmte Auflagen der Regierung, es gibt immer den Zensor im Hintergrund, der jederzeit in irgendeiner Form zuschlagen kann, dann hält man sich eher an staatliche Sprachregelungen oder vorgegebene Sprachregelungen von der Partei, vom Staat, von der Regierung, als wenn es diese Angst vor einem Zensor nicht gibt.
Sehr spannend. Vielen Dank auch für die Schlaglichter in die Region hinein und was dort wie passiert ist in den letzten Jahren, vor allen Dingen unter Covid. Auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite natürlich auch besorgniserregend, weil diese strengeren Regeln meist ja dann auch nicht wieder zurückgenommen werden, auch wenn die Situation jetzt unter Covid sich wieder entspannt, aber die strengen Regeln trotzdem bleiben.
Also im Moment gibt es diese Lockerung nicht, sondern wie ich schon am Anfang sagte, im Moment gibt es eher so dieses Phänomen der Shrinking Spaces, der sich reduzierenden Freiräume. Das ist andererseits, kann man wiederum sagen, eine Chance für Internet-Blogger und für unabhängige Medien, gerade da, wo die staatlichen Medien, egal ob jetzt in Form von Zeitungen oder in Form von deren Online-Ablegern oder von Radio und Fernsehen, die in irgendeiner Form staatlich finanziert werden, dem Staat sogar oder der Partei gehören, dort, wo diese Medien zu wenig an Offenheit zeigen und an Ehrlichkeit zeigen, da wächst natürlich dann die Bereitschaft, entweder auf ausländische Online-Medien zu gehen oder inländischen Medien stärker zuzuhören, die erkennbar unabhängig sind. Das wird dann oft erschwert durch die Regierung und ein Blogger muss dann eben Angst haben, dass, wenn er etwas Unbequemes berichtet, er dafür belangt wird oder bestraft wird. Mitunter muss er auch in bestimmten Ländern überhaupt erstmal eine Lizenz einholen und kann darum möglicherweise auch nur aus einem Nachbarland berichten, also Beispiel Myanmar. Einige Journalisten, die ich kenne, sind nach Thailand ausgesiedelt, umgezogen, geflohen, kann man sagen, und berichten jetzt von dort, indem sie mit Kollegen in Verbindung stehen, die noch in Myanmar leben und von dort aus dann Informationen in irgendeiner Form rausschaffen. Und dann wird das von außen gesendet. Das ist natürlich dann schwieriger, aber gleichzeitig für Interessierte in Myanmar eine neue Quelle, der sie mehr Glaubwürdigkeit schenkt, als wenn es eben staatlich zensierte Medien im eigenen Land sind. Es gibt andere Journalisten allerdings auch, die sind in Myanmar geblieben, aber die müssen sich dann bei jedem Beitrag, den sie zum Beispiel auch für westliche Medien produzieren, überlegen, ob sie dann mit ihrer Namenszeile da auftauchen möchten oder lieber darauf verzichten, einfach nur um den Inhalt, um Fakten, um bestimmte Einschätzungen der Lage zu publizieren.
Ja, vielen Dank. Da sprichst du ein sehr, sehr spannendes Thema an, was mich zu der nächsten Frage führt, wie in solchen Ländern, also in schwierigen Kontexten, wo die Arbeit für Journalistinnen und Journalisten eben nicht ganz einfach ist, wie dort das Verhältnis zwischen der Regierung und Journalistinnen und Journalisten ist. Also ist es eher ein feindliches Verhältnis oder ist es eben auch so ein instrumentelles Verhältnis, dass teilweise Journalistinnen auch für Medienberichterstattung der Regierung ausgenutzt werden? Und wie ist das Ansehen von Journalisten in der Gesellschaft? Also wie ist sozusagen, wie wird der Berufsstand wahrgenommen?
Also klar, in Ländern, in denen die staatlichen Zensurmaßnahmen und Auflagen sehr streng sind und sich in den letzten Jahren sogar verschlechtert haben. Nehmen wir noch mal als Beispiel China. Da ist natürlich das Selbstverständnis des Journalisten und auch die Wahrnehmung eher die eines, ich sage jetzt mal polemisch, eines Mikrofonhalters, der eben das Mikrofon demjenigen, der vom Staat, von der Partei aus seine Statements verkündet, hinhält, aber nicht in irgendeiner Form kritisch wieder sprechen kann. Und da China hat in den letzten Jahren versucht, stärker zu bestimmen, wie sein Bild in den Medien gezeichnet wird. Am Anfang hat sich da schon abgezeichnet, dass man das bei den inländischen Medien macht durch entsprechende Kontrolle. Inzwischen macht man das ja oder versucht man das ja auch im Ausland, indem man da stärker Einfluss nimmt, in Asien, indem man sich Einfluss einkauft in bestimmten Medien. Da hat gerade eine unserer Kolleginnen, Celine Caro, die Büroleiterin des Konrad-Adenauer-Stiftungsbüros in Thailand, eine interessante Studie vorgelegt über China als den Smiling Dragon, den lachenden Drachen, und hat da auch ein eigenes Kapitel gebracht über die Medienpolitik von China und da hat da dargestellt, wie China zum Beispiel in verschiedenen asiatischen Ländern zunehmend seinen Einfluss ausgeweitet hat auf dortige Medien. Das kann passieren, indem man diese Medien ganz kauft oder Anteile davon kauft. Auf der anderen Seite dann beispielsweise Länder wie Indien, die größte Demokratie der Welt, aber die regierende Hindu-Partei, die hat etwa den Hebel, dass man dort, wo die Berichterstattung wohlgefällig ist, dann Anzeigen aufkauft und Anzeigen inseriert, Regierungsanzeigen, Anzeigen der regierenden Partei. Und diese Zeitungen und Medien können dadurch gut überleben. Und wer eben nicht wohlgefällig berichtet, der muss im Zweifel erleben, dass er überhaupt keine Anzeigen abbekommt. Und das kann gerade in der heutigen Zeit, wo weltweit wir einen Rückgang an Printmedien erleben und wo die Online-Medien immer noch darum kämpfen, einen vernünftigen Anteil an Anzeigen zu generieren. Und da kann das dann natürlich schon zum Ende der Existenz eines Mediums führen, wenn man eben ganz geblockt wird von derartigen Anzeigenaufträgen.
Du gibst einen sehr interessanten Überblick über die Medienlandschaft der Region, so vielfältig wie sie auch ist. Jetzt habt ihr auch viel mit Journalistinnen und Journalisten aus der Region zu tun. In Anbetracht dieser ja doch sehr, sehr schwierigen Verhältnisse, was treibt diese Menschen denn an? Warum entscheidet sich denn überhaupt noch jemand, journalistisch tätig zu sein?
Ja, wir haben jetzt gerade von unserem Medienprogramm Asien eine Akademie durchgeführt für junge Journalisten auf Bali. Und da merkt man dann auch wieder die Gemeinsamkeiten der Journalisten untereinander. Da waren dann eben Journalisten dabei von den Philippinen, aus Indien, aus Pakistan, aus Bangladesch, aus Nepal war jemand dabei. Da spürt man so diesen Willen, dass man einfach ähnlichen Werten folgt, dass man nach der Wahrheit sucht, dass man versucht, sich der Wahrheit anzunähern. Wir können jetzt lange diskutieren, dass es die eigentliche Wahrheit möglicherweise nie gibt, weil es immer sehr viele Seiten zu betrachten gibt. Aber trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, sich einer Sache anzunähern, indem man so viele Seiten eines Vorgangs oder einer Entwicklung betrachtet, wie eben möglich. Und da merkt man dann, dass viele dieser jungen Leute, dieser jungen Journalisten, die zum großen Teil noch studieren, gefördert von uns, aber gleichzeitig auch schon professionell in verschiedenen Redaktionen arbeiten, da ist dieser Sensus eben da, dass man sagt, oh, wir machen Journalismus, weil unser Kerngeschäft sind die Fakten und mit denen wollen wir erst einmal umgehen. Und klar, Kommentierungen und subjektive Meinungen kommt auch dazu, aber zunächst mal wollen wir vor allen Dingen versuchen, unseren Lesern möglichst viel an Fakten und an Wahrheit, soweit man das eben kann, präsentieren. Und da sagt man, merke ich dann wieder, ja, es gibt so einen gemeinsamen Spirit von Journalisten, der in Amerika nicht anders ist als in Europa oder in Asien. Und dann gibt es halt bestimmt gewisse kulturelle Unterschiede trotzdem, das sagte ich ja schon am Anfang. Ich glaube, dass man im Durchschnitt, Ausnahmen gibt es immer, aber im Durchschnitt sind Journalisten im Westen wahrscheinlich individualistischer und denken von der jeweiligen individuellen Person her. Im Osten, in Asien, gibt es eine stärkere Orientierung an einem gewissen Gemeinwohl. Das ist so ein bisschen konfuzianisch, was ja nicht nur in China, sondern auch in Japan, in Korea, in anderen asiatischen Ländern eine große Rolle spielt, wo man eben so vom Kollektiv, von Autoritäten her denkt, wo man eben sagt, die Nation, auch die Regierung, die haben etwas, dem sind wir etwas schuldig, dem Wohl dieser Institution sind wir in gewisser Weise verpflichtet. Wie gesagt, das sind jetzt Grobzeichnungen. Es gibt dann immer den einzelnen Journalisten, sowohl im Westen wie auch in Asien, der mag sich von dieser Pauschalisierung völlig absetzen. Aber so generell, glaube ich, ist diese Idee, dass man im Osten, in Asien, ein bisschen konfuzianistisch denkt. Da gibt es dann diese chinesische Philosophie des Qian Sha, alles unter einem Himmel, quasi alles ist eins. Und da gehört dann eben auch die Regierung und die Nation dazu. Und es gibt im Grunde kein Außen, sondern alles ist innen, alles ist vereint unter dem Himmel. Da hat man ein stärkeres Gefühl der Loyalität zueinander und zu dem Staat, zu der Regierung, als man das im Westen hat, wo man manchmal ja so ein bisschen im Journalismus dieser Idee von John Lennon so ein bisschen naiv dargestellt, oder nicht ein bisschen, sehr naiv dargestellt, in seinem ansonsten aber sehr schönen Lied, Imagine there's no country and no religion too and weiter. Und wenn wir alles diese Bindung nicht mehr haben, dann ist alles Friede und Fröhlichkeit und Freiheit, was natürlich nicht stimmt. Aber das sind, würde ich mal sagen, so diese beiden Extreme. Und irgendwo dazwischen siedeln sich Journalisten an und vielleicht stehen sie in Asien ganz grob im Durchschnitt stärker in Richtung des Kollektivs und in im Westen, in Europa stärker in Richtung des Individuums. Und wie gesagt, Ausnahmen gibt es da immer. Es gibt auch den asiatischen Journalisten, der sehr individualistisch denkt, und es gibt den westlichen Journalisten, der doch das Kollektiv oder sogar den Dienst an seinem eigenen Land oder sogar an seiner Regierung, an seiner Partei, der sich verpflichtet fühlt, zu sehr in den Vordergrund stellt.
Vielen Dank für diesen Überblick über das Seelenleben der Journalistinnen und Journalisten. Aber in allem würde ich sagen, hinterlässt es bei mir doch eine Zuversicht, dass es ja auch noch junge Journalisten und Journalisten in der Region gibt, die sozusagen aus dem Bedürfnis nach Wahrheit und dies auch an die Öffentlichkeit zu tragen heraus ihre Motivation für die Arbeit ziehen.
Ja, und ich glaube auch, dass man insgesamt, auch wenn es diese Shrinking Spaces, diese schrumpfenden Räume gibt, von der ich am Anfang gesprochen habe, ich glaube, man kann trotzdem insgesamt zuversichtlich sein. Wir sind immer so ein bisschen geneigt, die neuen sozialen Medien und das Internet zu verdammen, und das ist sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen sinkt und dass wir mehr Katzenvideos uns im Internet angucken als ernsthafte Berichterstattung. Trotzdem bietet das natürlich auch eine Chance. Internet ist eben trotz allem viel schwerer zu kontrollieren als, sagen wir mal, eine gedruckte oder über staatliche Kanäle ausgestrahlte Informationssendung. Und darum ist so diese Möglichkeit, egal ob das über Twitter oder über Instagram oder neuerdings über TikTok, womit ich mich bisher noch nicht so richtig anfreunden konnte, aber ich weiß, dass auch über CNN und Washington Post und BBC und andere sind inzwischen auch auf TikTok aktiv. Das heißt, auch da gibt es nicht nur funny Katzenvideos, sondern da gibt es auch diesen Ansatz von ernsthafter Berichterstattung und natürlich auch von der anderen Seite, natürlich auch von denen, die versuchen, dadurch ihre Propaganda zu verbreiten. Aber ich glaube, insgesamt ist trotzdem gibt es das Problem einerseits, dass die Medien diese Gatekeeper-Funktion, die sie früher hatten, nicht mehr haben. Dadurch wird insgesamt die Medienlandschaft unübersichtlicher und viele Menschen sind dann auch etwas orientierungslos und wissen gar nicht mehr, wo sind die Fake News, wo sind Missinformationen und wo sind Desinformationen. Aber es gibt auch dadurch wieder die größere Chance, an staatlichen Zensurmethoden vorbei doch Fakten zu vermitteln. Und das, finde ich, ist dann eben auch eine positive Entwicklung.
Darüber und Fake News und wie man diese von ehrlicher Berichterstattung unterscheidet, könnten wir jetzt nochmal 20 Minuten sprechen. Aber das ist an dieser Stelle eine gute Möglichkeit, das Interview mit einem positiven Ausblick zu Ende zu führen. Zuletzt möchte ich dir aber noch eine persönliche Frage stellen, und zwar, ob du irgendetwas hast, was dir besonders positiv auch in Erinnerung geblieben ist.
Na, ich denke gerade jetzt an einige Kollegen, die ich in Myanmar, ich selber war nicht in Myanmar, aber Kollegen aus Myanmar, auch ein Kollege aus Indien, der unter großem Druck arbeitet, eine Kollegin aus den Philippinen. Und die beeindrucken mich, weil in diesen Fällen versucht wird, sie zum Schweigen zu bringen. Sie werden auch zum Teil mit Hasskampagnen verfolgt. Zum Teil droht ihnen auch Verhaftung. Dadurch müssen sie entweder in den Untergrund gehen oder das Land sogar verlassen. Und Begegnungen mit diesen drei, die ich jetzt gerade alle sehr konkret vor Augen habe, aber deren Namen und Medien ich natürlich nicht nennen möchte, mit denen habe ich in den letzten Wochen in verschiedenen Zusammenhängen zu tun gehabt, gesprochen, E-Mail-Austausch gehabt. Und da sage ich einfach immer wieder, wow, das sind ausgesprochen mutige Helden, die eben unser Kerngeschäft, den Umgang mit Wahrheit, die Vermittlung von Fakten betreiben, trotz allen Drucks, der gegen sie angewendet wird. Dann denke ich wieder, wow, ja, wir Journalisten haben mitunter, und manchmal sind wir es auch nicht ganz unschuldig, ein schlechtes Ansehen. Trotzdem sind wir für viele auch immer noch, ist das immer noch so ein Traumberuf. Und solche Leute, wie ich sie gerade vor Augen habe und kurz vorgestellt habe, sorgen dafür, in meiner Sicht, dass dieser Journalismus wirklich immer noch etwas ganz Wichtiges zur Welt beitragen kann und zur Entwicklung beitragen kann. Und ja, das beeindruckt mich positiv.
Das freut mich sehr zu hören und da spricht wahrscheinlich auch der Journalist in dir. Vielen, vielen Dank für dieses interessante Interview, Ansgar.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
Ganz zum Abschluss möchte ich noch kurz erwähnen, dass die Studie von Celine Caro, die du erwähnt hattest, auch tatsächlich in 4 Wochen von ihr hier im Podcast vorgestellt wird. Das heißt, für alle, die das noch im Detail interessiert, dann gerne wieder reinhören.